Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Die damals 14-jährige Anne-Sophie Mutter mit dem Schlusssatz aus Mozarts Violinkonzert A-Dur, einem Ausschnitt daraus. Ein historisches Dokument, das ihre verblüffende Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit im Ton festgehalten hat. Welche Erinnerungen hat Anne-Sophie Mutter an ihre allererste Aufnahme?
Also die Aufnahme mit Herbert von Karajan, abgesehen jetzt von der Live-Aufnahme, die auch gleichzeitig die letzte Begegnung war mit ihm, 1988 am 15. August, Tschaikowski, mit den Wienern im großen Festspielhaus. Alle anderen Aufnahmen in Apostroph, die sind eigentlich gewisserweise während Probenarbeiten entstanden. So eben auch diese zwei Mozart-Konzerte, und zwar in der Philharmonie. Wir haben immer in der Philharmonie aufgenommen. Das Beethoven-Konzert beispielsweise, das ich ja bis dato auch nie öffentlich gespielt habe, das wurde einfach aufgenommen, da in der Philharmonie. Du musstest bei Karin einfach immer ready sein. Man wusste nämlich nie, wann daraus eine LP wird, und so ist es dann auch passiert. Ich meine, in gewisser Weise wusste ich schon, dass wir im Zuge dieser Tage Vorbereitung auf Konzerte mal aufnehmen, aber bereit sein war alles. Und so war es eben auch mit der ersten Aufnahme.
Und was würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt besonders auf die frühen Aufnahmen gucken, was für eine Bedeutung hatte das für Ihre Karriere?
Ich glaube, es ist sicher interessant für den Zuhörer zurückzuverfolgen, wie sich auch ein Klangkonzept eines Künstlers, da ist man als Geiger ja nicht alleinstehend, wie sich das entfaltet über die Jahrzehnte, wie auch die historisch informierte Aufführungspraxis, gerade auch bei der zweiten Mozart-Aufnahme, die ich dann selber geleitet habe in den London Philharmonic mit einem sehr, sehr kleineren Korpus von Orchestern, eben ohne Dirigent, wie sich das auf die Transparenz, aber auch auf die Schnelligkeit des kammermusikalischen Dialoges, wie sich das verändert. Die Aufnahmen sind schon wichtige Zeitzeugen, finde ich. Und wenn ich jetzt gerade an diese historischen Aufnahmen denke, von Musikern, die meine Generation jetzt live nicht erleben konnte, sagen wir mal Heifetz in seiner besten Zeit beispielsweise, dann ist das ein Riesengeschenk. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir diese Aufnahmen haben. Denn jede Generation meint ja, sie hätte das Geigespiel in dem Fall erfunden, ist aber nicht wahr. Bis man überhaupt mal das Level auch nur annähernd in der Ferne versteht von Oistrach, von Heifetz, vergehen ja Jahrzehnte. Also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Messlatte für junge Musiker. Und es ist für den Zuhörer einfach großartig, dieses Kaleidoskop von ganz prägnanten Persönlichkeiten, die sich immer wieder zu einem demselben Werk beispielsweise geäußert haben, das mitverfolgen zu können.
Das heißt, Sie haben, als Sie jung waren, die anderen Geiger, eben die historischen Geiger auf den Platten gehört.
Absolut, absolut. Und ich hatte das Glück, dass ich natürlich einen der ganz, ganz großen Geiger in der Musikgeschichte, David Oistrach, mit 6 Jahren live erleben durfte. Und von ihm hatte ich dann wirklich alle LPs. Ich weiß, zu Weihnachten gab es immer Aufnahmen von David Oistrach. Und es gab auch eine phänomenale Aufnahme der Iliade von Matthias Wiemann. Und ich habe mich in diesen Mann, respektive in die Stimme, also wirklich sehr ernsthaft verliebt. Und auf jeden Fall natürlich in die Geschichte in Odysseus. Also die Aufnahmen und ob das jetzt Sprachaufnahmen waren oder ob es Musik war. Ich bin letzten Endes auch wegen LPs, wegen Aufnahmen zur Musik gekommen. Ich meine, wenn du am Fuß des Schwarzwaldes aufwächst und da ist nichts außer Fuchshasen, Fußball, 2 ältere Brüder und viele Bücher und ein Dackel. Gott sei Dank gab es noch die LPs, weil Fernsehen war off limits. Und da haben wir klassische Musik gehört und Jazz. Und das, obviously klassische Musik, aber eben auch der Jazz, sind eine lebenslange Leidenschaft von mir geworden.
Sie haben jetzt erzählt, dass die ersten Aufnahmen ja quasi eher ohne Ihr eigenes Zutun, also Sie haben natürlich gespielt.
Ohne große theatralische Ankündigung.
Genau, so die nebenher liefen einfach ja, so. Ja. Heute ist das ja nicht mehr so. Also ja. Was haben heute für Sie ja. CDs, Alben für eine Bedeutung? Ja. Mit welchem Ziel werden die gemacht?
Ja, also sehr wahrscheinlich das gleiche Ziel wie vor 40 Jahren, nur mit mehr Vorwarnung und natürlich dadurch auch mit mehr Druck. Und je älter man wird, umso, ja, ich bin ja jetzt auch in einer Lebensphase, in der klar ist, dass ich jetzt nicht nochmal alles dreimal aufnehme. Ich habe ja kürzlich eine Aufnahme mit dem wunderbaren spanischen Cellisten Pablo Ferrandes vom Brahms Doppelkonzert gemacht, meine zweite und letzte. Und da muss man sich schon genau überlegen, was möchte ich denn nochmal wiederholen, weil ich dazu eine diametral andere Einstellung habe heute als vor 20 oder 30 Jahren. Und gleichzeitig möchte ich natürlich, also mein sehnlichster Wunsch ist es tatsächlich, wenn wir von Aufnahmen sprechen und warum, ist es, alle Werke, die für mich geschrieben wurden, aufzunehmen, einfach damit sie in der Art und Weise, wie ich sie mit den teilweise ja noch lebenden Komponisten, die für mich geschrieben haben, erarbeitet habe, abrufbar sind, um sozusagen eine, wenn man das Wort authentisch jetzt benutzen will, jedenfalls eine vom Komponisten gutierte Aufnahme vorzulegen, gleichzeitig aber auch es späteren Generationen zu erleichtern, Zugang zu dem Werk zu finden, denn teilweise sind diese Zeitgenossen ja doch sehr komplex. Ich möchte es jetzt auch niemandem zu leicht machen, aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, so eine Legacy auf Tonträger zu hinterlassen.
Mit Pablo Ferrandes sind wir beim Sprung auch nochmal auf eine andere Seite von heute, denn Sie sind ja auch Förderin von jungen Musikern und Musikerinnen. Und aus der Perspektive wüsste ich gerne, wie Sie für diese jungen MusikerInnen das einschätzen. Welche Bedeutung hat da das Produzieren von Tondokumenten?
Für die jungen Musiker ist es ein Passport. Ich meine, es ist die Konserve, die sich ein Veranstalter, die sich ein Agent, die sich auch ein Dirigent, die sich Kollegen anhören können, um überhaupt mal Maß nehmen zu können, wie ist diese Persönlichkeit. Dass es dann doch immer noch mal einen Sprung gibt zwischen Live-Erlebnis und Aufnahme. Nichts übertrifft eine Sternstunde, die man live miterlebt hat, eben weil sie unwiederbringlich ist. Aber manchmal haben wir alle, wir Musiker, das große Glück, dass das Mikrofon tatsächlich in so einem Moment an ist. Also jetzt keine Piratenaufnahme necessarily, sondern offiziell an ist und man dann dieses Dokument, diesen Zauber einfangen kann.
Es erscheinen ja aber viel, viel mehr Aufnahmen als früher. Deswegen eigentlich das sich sichtbar machen über solche...
Das ist fast unmöglich. Ja, es ist ein bisschen wie in einer riesigen Markthalle beim Thunfischversteigern. Jeder schreit und wenige werden gehört. Umso wichtiger ist es, dass wir privat fördern, dass wir Stiftungen haben. Besonders Stiftungen natürlich, die von Musikern geführt oder beraten werden. Weil nur wir wissen, wie ein Musiker tickt und wie diese Individuen doch ganz unterschiedlich gefördert werden müssen. Und da kann man natürlich durch private Kontakte zu Kollegen, zu Komponisten, auch zu Agenten, zu Schallplattenlabels manchmal in der glücklichen Lage sein, einem begabten jungen Musiker mehr Gehör zu verschaffen, als er das ohne Hilfe bekommen würde.
Ein neues Mittel, um Gehör zu bekommen für junge MusikerInnen, sind ja auch die sozialen Medien. Also der Wert von ich habe viele Follower ist recht hoch, würde ich sagen. Also dass dann auch Konzertagenten sagen, der ist interessant oder die ist interessant.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die Zahl der Follower sich nicht 1:1 auf die kartenkaufenden Zuhörer umlegen lässt. Also das ist dann noch einmal ein ganz anderes Segment. Natürlich auch sehr wichtig, dass man möglichst viele Menschen einfach erreicht und überhaupt mal, wir haben ja leider auch ein sehr verengtes Bild von was im Leben möglich ist, wenn wir jetzt mal das Schulsystem nehmen. Da ist ja auch beispielsweise das Handwerk völlig, das Werken, all das völlig verschwunden und irgendwie, es gibt ja im Moment auch diesen aktuellen Schrei nach Handwerker und so weiter, davon abgesehen, dass wir es geschafft haben, weil wir meinen, Akademiker seien wertvoller als Handwerker, diesen Beruf einfach sozusagen die soziale große Präsenz zu nehmen, hat das aber auch dazu geführt, dass wir immer weniger wissen von der Breite der Beschäftigung, die Freude bereiten kann. Und darum sind die sozialen Medien auch wichtig, um eben auch die Freude an der Musik zu vermitteln und die Möglichkeit, wie cool das ist, mit einem Instrument eine symbiotische Beziehung einzugehen und andere Menschen zu erreichen und zu reisen und die Welt in gewisser Weise auch schöner zu machen und zu verändern. Und da es uns klassische Musiker ja nur sehr sparsam gibt und wir sonst in den Medien im Prinzip völlig verschwunden sind, sind die sozialen Medien eine großartige Möglichkeit, überhaupt die Existenz von dieser Berufsgruppe, die doch wirklich Wunderbares zur Farbigkeit des Lebens beiträgt, zu manifestieren.
Das finde ich interessant. Dass sie das auch wirklich als Mittel zur Vermittlung nehmen, ja. Weil ja eigentlich das, was man vordergründig gerade bei sozialen Medien sieht, sind ja eher...
Ja, wir sind ja keine Verkaufsshow und im Sinne von, es gibt ja auch wenige Musiker, gibt es überhaupt jemanden, also klassische Musiker, die so viel Follower haben auf YouTube beispielsweise, dass es auch Sponsoren gibt dafür. Vielleicht Gott sei Dank, weil wir wollen ja eigentlich nur eins, wir wollen unseren Dienst am Komponisten und das Miteinander in den Mittelpunkt stellen. Und wir wollen ja authentisch wirklich für die Musik stehen und nicht für irgendein Produkt, das wir verkaufen müssen, weil die Sponsorship das so verlangt.
Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja soziale Medien auch einen viel leichteren Blick ins Private geben.
Können, wenn man das will.
Genau. Ja. Was ist da Ihre Haltung? Also was raten Sie da den Jungen?
Schauen Sie, wie ich präsent bin. Das ist natürlich auch meiner Generation geschuldet. Nun bin ich jemand, der Likes oder keine Likes, also mein Leben geht weiter. Ich bin sehr fokussiert auf die Likes, die ich von meinen Kindern bekomme, ehrlich gesagt. Andere verblassen da geradezu. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber du musst natürlich wissen, wenn du die Box der Pandora mal geöffnet hast und die hast in dein Schlafzimmer gelassen und dein Badezimmer, dass dann verständlicherweise der Fan verlangt, jetzt möchte er da aber bitte auch bleiben, und zwar ad infinitum. Und ich habe früh mich entschlossen, das war natürlich noch vor Facebook, dass ich, damals ging es ja nur über Journalisten, dass ich den Journalismus und die Kolleginnen und Kollegen unter den Journalisten nicht missbrauchen möchte und sie dann mal, wenn ich will, zu einer Hochzeit einladen. Und wenn es mir dann nicht mehr passt, müssen sie draußen bleiben. Also da muss man schon, finde ich, stringent sein. Entweder man schützt seine Privatsphäre oder man sagt, welcome in my bedroom. Und das ist letzten Endes eine private Entscheidung, die man aber auch wirklich gut überdenken muss, weil, wie gesagt, die Follower auf den Plattformen sind nicht deckungsgleich mit den Menschen, die dann tatsächlich sich ein Schostakowitsch für ein Konzert anhören wollen. Das eine muss das andere nicht ausschließen, aber man sollte nicht zu verzweifelt sich offenbaren, in der Hoffnung, man würde der Musik damit konsequenter einen guten Dienst tun. Nicht unbedingt.
Als letzte Frage eine sehr allgemeine Frage. Mhm. Was braucht Ihrer Meinung nach die klassische Musik, um zukunftsfähig zu sein, zu bleiben?
Ich glaube, wir brauchen ein Schulsystem, das viel breiter aufgestellt ist. Das auch weniger so Stoff lernen, sondern Leben lernen, was das Leben auch interessant und breit gefächert macht. Und dazu gehört eben auch die Musik. Und wenn wir das hätten, vielleicht schaffen wir das eines Tages, dann haben wir auch eine Gesellschaft, die viel breiter überlebensfähig ist und nicht nur auf monetäres Funktionieren fokussiert ist. Und ich sehe mit großer Sorge, dass sich in den Schulfächern eigentlich dieses Auswendig- und Stofflernen, was lehrt uns das für das Leben? Literatur, Philosophie, Geschichte, Handwerk, Musik, überhaupt die Kunst, Malen, Töpfern und so weiter und so fort. Wenn wir ein breiter aufgestelltes Curriculum haben, dann die klassische Musik wird überleben. Aber es gibt halt wahnsinnig viele Menschen, die überhaupt nie die Chance haben, diesen Zauber und diese Wucht der Emotionen, die sich auch in der klassischen Musik, eben nicht nur in der Popmusik entfaltet, aber auch die Subtilität. Und ich finde das unfair und traurig, dass man vielen Kindern diese wunderbare bunte Insel vorenthält.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Anne-Sophie.
Sehr gerne.
Mutter. Und dieses Interview haben wir vor einigen Tagen aufgezeichnet. Anne-Sophie Mutter wird in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiern. Und um sie als Ausnahmekünstlerin zu würdigen, ist ein Porträtfilm entstanden. Er heißt Vivace und erzählt den Werdegang von Anne-Sophie Mutter durch Weggefährten und andere Persönlichkeiten. Am 28. März ist Vivace in den Kinos angelaufen.